Vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Lobpreis. Wir werden stille und hören auf Gottes Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 25 und Vers 17 dazu. Und Hebräer 12, 14. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person vor Gott. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott und dem Vater durch ihn. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, einiger Gott, es ist dein Wort. Wir bitten dich, öffne du den Himmel, öffne dein Wort und unsere Herzen und rede du. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Was heißt Leben in der Heiligung im praktischen Alltag? Ich will mal gleich beginnen mit einem geflügelten Wort. Einmal gerettet, immer gerettet. Schon mal gehört? Ja? Einmal gerettet, immer gerettet. Ist das richtig oder falsch? Wir können uns nachher bei Kaffee drüber unterhalten. Also, natürlich macht das Blut Jesu uns rein von aller Sünde. Einmal gerettet, immer gerettet. Und dann? Punkt oder Doppelpunkt? Ah, da kommt noch etwas. Rechtfertigung und Heiligung gehören zusammen. Rechtfertigung und Heiligung gehören zusammen. Gerettet sein gibt Rettersinn. Also, es folgt die Nachfolge. Es folgt die Gottesfurcht. Es folgt die Erneuerung, die tägliche. Das Leben aus der Gnade, der Dienst für andere. Das ist Heiligung. Die Weltmission, der Gemeindebau. Meine Platzanweisung in der Gemeinde, mein Bibellesen, mein Gebetsleben, das ist Heiligung. Heiligung heißt ja nicht, dass wir perfekt sind. Wir sind heilig. Warum? Weil wir zu Jesus gehören, dem einen Heiligen. Richtig. Aber nun beginnt ein Prozess, dass Christus in uns mehr und mehr Gestalt gewinnt, dass wir ihm ähnlicher werden. Ein Eskimo-Fischer, bitte, diese Story habe ich von keinem Geringeren als von Billy Graham. Ein Eskimo-Fischer fährt täglich hinaus aufs Meer und holt eine Menge Fische ein. Nachdem er auf dem Markt seine Fische verkauft hatte, führt er den Passanten immer ein Schauspiel vor mit seinen beiden Husky-Hunden. Es war ein schwarzer und ein weißer Hund. Er lässt sie gegeneinander kämpfen. Vor Beginn gibt er bekannt, welcher Hund gewinnen wird. Heute gewinnt mein weißer Hund. Das kannst du doch gar nicht wissen. Doch, sagt, das weiß ich ganz genau. Und der Kampf beginnt. Die Leute staunen. Die Hunde gehen aufeinander los. Tatsächlich, es gewinnt der weiße Hund. Woher weiß der Fischer das? Nächste Woche beginnt der Kampf erneut. Heute gewinnt mein schwarzer Hund. Das kannst du doch gar nicht im Voraus sagen. Doch, das weiß ich ganz genau. Und tatsächlich, es gewinnt der schwarze Hund. Was ist da los? In der dritten Woche dasselbe Schauspiel, wieder seine Ankündigung, heute gewinnt mein weißer Hund. Wie kannst du das so sicher wissen? Tatsächlich, es gewinnt sein weißer Hund. Bitte, Gib uns eine Erklärung, fordern die Zuschauer. Und er lüftet sein Geheimnis. Wisst ihr, der Hund, den ich vorher füttere, der gewinnt. Oh, jetzt haben wir die Lösung. Der Hund, den ich vorher richtig füttere, der gewinnt den Kampf. Schwarzer oder weißer Hund in uns, ist das auch ein Thema für uns? Es geht um den alten und den neuen Menschen, um den natürlichen, um den geistlichen Menschen in dir und mir. Der, den du fütterst, der gewinnt. Welchen füttern wir? Ich möchte euch gleich sagen, liebe Geschwister, ich möchte keine moralische Predigt halten und bin auch kein Besserwisser und kein Alleskönner und kein Perfektionist. Und die Predigt halte ich mir selber. Ich schließe mich vollkommen mit ein. Ich kann hier nur stehen als ein begnadigter Sünder. Jesus ähnlicher werden ist nicht leicht. Es ist manchmal ein Kampf zwischen einem schwarzen und weißen Hund. Zwischen dem alten Charakter vor der Bekehrung und hinterher hängt er noch so vom alten Leben so manche ungute Gewohnheit nach. Und da heißt es bei Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Die alten Sünden töten, den alten Menschen ausziehen, den neuen anziehen, altes ablegen, neues anlegen. Das ist der Kleiderwechsel der Heiligung. Bist du ein Kind Gottes? Dann lebe als ein Kind Gottes, dann denke als ein Kind Gottes, dann rede als ein Kind Gottes, dann werde, was du schon bist. Der Heilige Geist gibt ja zwei Dinge. Er gibt uns die Geistesgaben, die wir alle gut kennen, aber er gibt uns auch die Frucht des Geistes. Und was ist die Frucht? Der neue Charakter, das neue Leben. Das neue Leben ist der neue Charakter. Wie das praktisch sichtbar werden kann, sagt uns Paulus hier in diesen Versen, Kolosser 3, Vers 18, in der Ehe, in der Familie und im Beruf. Wenn du gläubig bist, merkt das deine Frau, merken das deine Kinder, merken das deine Kollegen. Nehme die Ehe in den Blick. Heiligung in der christlichen Ehe. Ist das ein Thema und wie? Ist die Ehe nicht, die christliche Ehe, nicht manchmal ein Schlachtfeld? Man fährt einander an, schlägt die Türe zu, verfällt ins Schweigen, fährt sich über den Mund, lässt keine Kritik gelten, keine andere Meinung, ändern muss sich immer unter der andere und Männer fühlen sich als die Mächtigen, Frauen sollen sich fügen, Männer machen Frauen runter und Frauen sehen sich schmollend zurück. Vielleicht hätte der Mord in Lauben, ihr wisst, was ich meine, nicht sein müssen, wenn der Heilige Geist in den Herzen beider gewohnt hätte. Paulus empfiehlt hier in Vers 18, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Ich weiß, dass ihr jetzt tief, tief Luft holen müsst, gell? Ich auch. Hier hat der Feminismus angesetzt und gesagt, seht ihr, das patriarchalische Männerbild, das kommt aus der Bibel. Der alte Paulus hat das schon gesagt und ich sage euch heute, nein, nein. Und nochmal nein, das steht nicht hier, dass Männer ihre Frauen unterdrücken sollen oder dass Frauen einfach, wie soll man sagen, sich unterordnen müssen, indem sie nichts mehr zu sagen haben. Es heißt in der Schrift, Epheser 5, ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Einander, sagt die Schrift. Mal spricht der Apostel zu den Frauen und manchmal spricht er zu den Männern und manchmal zu den Kindern und zu den Sklavenherren und so weiter, zu allen gesellschaftlichen Schichten. Hier heißt es in der Ehe, ordnet euch einander unter in der Furcht des Herrn. Jetzt können wir aufatmen. Das NT, das Neue Testament, kennt keine patriarchalische Ehe und Familie. Wer hat das behauptet? Bibelkritik und Zeitgeist, vor allem der Linksgrüne. Das haben sie hineingelesen und sie gehen komplett an der Wahrheit vorbei. Einander unterordnen entspricht dem Schöpfungsmäßigen, dass sie, Eva, seinem Herzen Adam nahe sei. Hebräisch, kö, nek, do. Neket heißt gegenüber, kö, wie, und o, ihm. Ihm, wie ihm gegenüber. So ist die Frau dem Mann geschaffen. Und das ist am besten wiedergegeben mit der Partnerin. Wir sind nicht gleichartig, ist ja logisch, aber wir sind gleichberechtigt. Und wir sind gleichwertig in den Augen Gottes. Damit ist jedem feministischen Spott und genderistischen Spott der Wind aus den Segeln genommen. Wer glaubt, Paulus rede einem repressiven Ehebild das Wort, irrt gewaltig, wie die Ideologen allesamt sowieso im Irrtum sind. Ordnet euch einander unter, sagt die Schrift. Und was schwingt damit? Die Liebe. Welche Liebe? Eros? Nein. Philia? Nein. Agape. Und was ist die Agape-Liebe? Die selbstlose Liebe. Ich mache einen Schritt zurück für meinen Mann. Und ich mache einen Schritt zurück für meine Frau. Und heute höre ich auf meine Frau und heute höre ich auf meinen Mann. Ja. Ich frage oft zu meiner Frau, wie siehst du das? Was denkst du, was machen wir? Wir sind wie ein Parlament. Wir fassen immer wieder einen Beschluss und finden immer eine gemeinsame, gute, einvernehmliche Lösung. Der Friede in unserer Ehe und Familie hat oberste Priorität. Nicht das Recht haben. Der Friede, der Einklang, die Harmonie. Meine Frau hat diese Gabe, ich habe diese Gabe und wir ergänzen uns. Neulich sagt meine Frau zu mir, weißt du, wir haben doch eine Rollenteilung. Ich bin hier für Küche und Kinder und Einkaufen und Putzen und ja, zuständig und so weiter. Ich besuche unsere Freunde, Gäste und mache noch den Blumenschmuck in der Frauenkirche und das und das und das. So. Und du sorgst für die Verwaltung, für die Krankenkasse, für die Steuererklärung und für deine Flüchtlinge und so weiter. Wir sind also wie zwei Propeller an einem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug nur einen Propeller hat, dann geht das wahrscheinlich im Kreis herum und abwärts. Ein Flugzeug braucht bekanntlich zwei Propeller, zwei Turbinen, zwei Düsen, um Linie zu halten und Höhe zu halten. Wir sollen einander dienen, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Dieses Unterordnen, das ist ein Dienen. Das ist gemeint, hören, sich einen Rat geben lassen von seinem Partner. Das ist das wahre Unterordnen. In der Liebe höre ich auf den Rat meiner Frau und auf den Rat meines Mannes. Und oft hat meine Frau einfach rechter wie ich, muss ich einfach sagen. Ja. Es ist das liebende Dienen, liebe Geschwister. Okay, in der Heiligung dürfen wir Heilung in unserer Beziehung erleben. Heiligung und Heilung gehört ja sprachlich zusammen. Es gibt ein hilfreiches Modell und lieber PowerPoint-Präsentierer, du darfst mal vorschalten ein bisschen. Ja, genau, zu dieser Folie. Die findet sich im Eheseminar von Dr. Samuel Pfeiffer und seiner Frau Annemarie. Sie ist eine biblisch-therapeutische Seelsorgeberaterin. Er hat die psychiatrische Klinik Sonnhalte in Rien bei Basel geleitet, ist jetzt Professor für Seelsorge, Dozent am Marburger Theologischen Seminar und er hat ein Bibelseminar gehalten, das gibt es schriftlich. Draußen auf meinem Tischchen habe ich drei Exemplare ausgelegt, könnt ihr gratis mitnehmen, gell? Und wenn ihr eingibt bei Google Eheseminar Samuel Annemarie Pfeiffer, dann kommt das, ihr könnt es euch zu Hause ausdrucken. Ich sage euch das, das ist eine Pflichtlektüre, muss man einfach gelesen haben. Grundlagen einer erfüllten Ehe, Arbeitsheft. Unterordnung bedeutet nicht sklavischer Gehorsam, sondern sich unter den Schirm der Geborgenheit begeben, die der Mann durch seine Liebe vermitteln sollte. Doch letztlich sind Mann und Frau gemeinsam Christus unterordnet, untergeordnet. Sie sollen sich gegenseitig Liebe und Würde geben. Diese Aufgabe kann der Mann nur mit Gottes Hilfe erfüllen. Ein Ehepaar, das Gottes Kraft kennt, weiß sich nicht nur menschlich geborgen, sondern auch durch Christus selbst. Dieser Friede geht auch auf die Kinder über, die so einen dreifachen Schutz haben. Der Schirm ist Christus. Mann und Frau auf gleicher Höhe. Ich sah mal ein Modell, wo der Mann noch über der Frau stand und die Frau drunter. Nein, Mann und Frau auf einer Höhe. In Liebe und Würde und Respekt und dann die Kinder. Wenn wir alle nach dem trachten, was droben ist, was Jesus will, dann wird es unserer Ehe und Familie richtig schön und gut. Wir gehen einen Schritt weiter zur Familie. Very good. Habt's, ja, genau. Kinder und Väter sind angesprochen. Interessant, wie praktisch der Apostel hier redet. Man merkt, dass er ein Seelsorger ist. Man merkt, dass er Lebenserfahrung hat. Er war nicht verheiratet. Er hat keine Kinder, aber er weiß Bescheid. Großartig. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt's heraus. Bist du freundlich zu deinem Kind, ist das Kind freundlich zu dir. Kind versteht nicht, wenn Eltern hart, unwirsch, laut, grob, ungerecht, tyrannisch oder launisch sind. Schläge sind grundsätzlich ausgeschlossen. Durch Draufhauen erreichen wir gar nichts, nur das Gegenteil. Und können sogar strafrechtlich belangt werden. Lieber nicht. Kinder, bin auch angesprochen, sollen Respekt haben. Auch wenn Eltern eine andere Meinung haben. War bei mir zu Hause auch so. Ich habe, um Diskussionen zu umgehen, einfach gemacht, was Vater und Mutter wollten, obwohl ich vieles anders gesehen habe. Und wenn ihr jungen Leute mal eigenständig seid, werdet ihr die Freiheit haben, manches anders zu machen. Die Zeit kommt bestimmt. Mir kam es darauf an, Debatten zu vermeiden. Deswegen bin ich oft aufrecht unterm Teppich gegangen, wie man so schön sagt, um des Friedens willen. Gott schuf Ehe und Familie. Und er will, dass wir eine gute Familie haben. Eine vorbildliche, eine zeugnishafte. Eine, die Licht und Salz in einer Gesellschaft sind, in der Ehen und Familien zerbrechen und schon zerbrochen sind. Es gibt heute so einen Begriff wie, Flickfamilie. Patchwork, danke, das ist der Begriff. Patchwork-Familie. Als wäre die Patchwork-Familie das Normale, liebe Freunde. Wir sind ja froh, wenn es noch irgendwie gut geht, trotz vielen Zerbrüchen. Aber das muss ja nicht sein. Es gibt eine Gesetzlichkeit, die bei vielen Eltern auftritt. So haben wir das immer gemacht. Schon der Großvater hat gesagt, so machst du es auch. Solange du deine Füße unter den Tisch streckst, das habe ich noch gehört zu Hause, machst du das so und so und so. Überstrenge, keine Luft zum Atmen, Liebesentzug, Erpressung, Drohung, Taschengeldentzug, Freiheitsentzug, ab auf dein Zimmer, Bestrafung für schlechte Schulnoten. My goodness, kommt das vor und übertreibe ich? Wisst ihr was, liebe Eltern, der Boomerang kommt eines Tages zurück. Kinder, die den Aufstand proben, wenn ich groß bin, zeige ich es dir. Und wie viele liefen aus dem Haus und kamen nie mehr heim. Das ist der Hintergrund so vieler Dekonversionen. Wisst ihr, was das ist, eine Dekonversion? Eine Konversion ist eine Bekehrung zu Jesus. Und eine Dekonversion rückwärts in die Welt. Wenn meine Eltern so fromm und dennoch so ungerecht sind zu mir, dann will ich vom Glauben auch nichts mehr wissen. Oh weia. Welch ein Drama, welch ein Jammer, welch ein Verlust. Die Liebe und das Vertrauen der Kinder verlieren, ist der größte Schmerz, den man als Eltern erleben kann. Und das darf nicht sein, Freunde. Schluss damit im Namen Jesu. In der Heiligung machen wir es besser. Ich bin so froh, dass wir in der Schule Jesu leben dürfen. Jesus erzieht uns nicht zu Perfektionisten, aber er hilft uns, dass wir Schritt für Schritt wachsen in der Gnade. Das können Väter, das können Mütter und das können Kinder erleben. Darum, was lesen wir bei Jesus? Er war seinen Eltern untertan. Merkt ihr schon wieder, untertan? Das war nicht knechtisches Untertansein. In Liebe und Respekt hat er gemacht, was Josef und Maria gesagt haben. Und von den Eltern hieß es, und seine Eltern suchten ihn, als er mal im Tempel verloren ging. Warum haben sie ihn gesucht? Weil sie ihn geliebt haben. Da war Liebe von beiden Seiten da. Es heißt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. In der Hoffnung für alle heißt es, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert sie nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott im Herrn hinführen. Ich frage mal so einfach, betet ihr in euren Ehen miteinander? Betet ihr mit euren Kindern zusammen? Habt ihr irgendwie eine stille Zeit miteinander? Am Morgen, am Tag, am Abend? Machen wir es besser. Hab Zeit für dein Kind. Diskutiere geduldig mit deinem rebellischen Teenager. Lass seine Meinung stehen. Gib ihm Handlungsfreiheit, auch wenn er es anders macht, wie du denkst. Lass schlechte Noten zu. Gib ihnen Nachhilfe. Keine Schläge. Ermahnung muss genügen. Vorbild vor allen Dingen. Liebe sie und sage, ich liebe dich, bin stolz auf dich, auch wenn wir da und dort verschiedener Meinung sind. Die Herzensverbindung, die muss immer bleiben. Bete mit ihnen und für sie und segne sie. Ich kenne eine Mutter, die segnet jeden Morgen ihr Kind, bevor es zur Schule geht. Und bete mit ihm. Sehr wichtig. Gib ihm Taschengeld, erhöhe es, sei großzügig. Klar müssen wir auch Grenzen ziehen. Kein Saufen, kein Rauchen, keine Drogen, kein Sex vor der Ehe und vor allem Treue in der Ehe. Klare Linie. Und wir lehren sie vor allen Dingen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme fröhlich mit dem Strom. Da steht ja, gegen den Strom. Da muss ich mich verlesen haben. Schwimme gegen den Strom. Ich bin so dankbar, dass ich von meinem Elternhaus her gelernt habe, im Gymnasium gegen den Strom zu schwimmen. Ein bekennender Christ zu sein. Ich habe viel einstecken müssen von Mitschülern, auch von Lehrern. Aber ich bereue es nicht. Ich möchte mit ihnen nicht tauschen. Drittens, willkommen zur Arbeitswelt. Das war Ehe und Familie. Jawohl, Heiliger und Beruf. Sklaven und Herren, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind angesprochen. Dem Paulus hat natürlich Sklaverei überhaupt nicht gefallen. Wer behauptet, er wäre dafür gewesen, irrt ganz gewaltig, steht ja nirgends in der Bibel. Aber er konnte sie auch nicht abschaffen. Es gibt Dinge im Leben, die kann man einfach nicht ändern. Wir können es nicht ändern, wer gerade in Berlin regiert. Wir können nicht ändern, wer gerade unser Vermieter ist. Wir können vieles einfach nicht ändern, aber wir können damit intelligent umgehen. Der Apostel Paulus lehrt uns, mit unabänderlichen politischen Umständen konstruktiv umzugehen, also gesellschaftlich, nicht politisch, gesellschaftlich, konstruktiv umzugehen. Die Abschaffung der Sklaverei kam am 28. Februar 1807 durch ein Gesetz, das der evangelikale Politiker William Wilberforce ins englische Parlament Unterhaus eingebracht hat. Seit 1789 bis 1807 hat er dort gekämpft für die Abschaffung der Sklaverei und fiel immer durch und immer wieder durch und immer gab es keine Mehrheit. Bis zu diesem Tag 1807 dieser Sklavenhandel mit Mehrheit verabschiedet worden ist. Übrigens eine Leistung evangelikaler Christen in England. Sage niemand, wir hätten keinen guten Einfluss zur Verbesserung der sozialen Verhältnisse in unserer Gesellschaft. Wir könnten alle miteinander bessere Politiker in Berlin haben und mehr besseren Einfluss haben, wenn wir uns engagieren würden in den Parteien zur Ehre Gottes und seines Wortes. Gegen Abtreibung, gegen Gendermania, gegen Hass und Hetze und Klimaübertreibung und für den Frieden und für die Gottesfurcht. Und davon fehlt's hinten und vorne in der Politik. Und wie heißt es so schön? Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Überlegt mal, wie viele Kinder abgetrieben worden sind seit 1970, seit Willy Brandt die Fristentötung eingeführt hat. Kann man addieren. Dass unser Land und Europa darüber gerichtsreif geworden ist, wundert mich nicht. Wir leben derzeit in ganz schweren Zeiten. Eine ganz schweren Bedrohung. Ich will nicht weitersprechen. Ich denke, ihr könnt euch denken, was ich meine. Die Arbeitswelt. Jeder kann ein Lied singen. Eine Frau sagte mir neulich mal klagen, ich werde laufen von meiner Chefin unterdrückt. Ich habe gesagt, dann wechsle deinen Arbeitsplatz. Das hilft gegen das Mobbing. Man schreit sich an, kommt zu spät, keine Krankschreibung, schuld sind die anderen, Karriereneid, Lohnneid, Aufstiegsbehinderung, Denunziation, Lügen, wenn es nützt, Steine in den Weg legen. Der Ton macht die Musik. Ich sage immer, man kann alles auch in einem guten Ton sagen, richtig? Du hast nichts angestellt, wirst trotzdem runtergemacht, manchmal förmlich dekonstruiert. Viele Betriebe brauchen dringend eine Arbeitsklimatherapie und das gibt es. Es gibt Betriebspsychologen, die genau diese Atmosphäre sich anschauen und daran arbeiten, das muss anders werden. Und das ist so wohltuend. Auch weltliche Arbeitspsychologen wissen, was recht und hilfreich ist. Was tun beim Mobbing? Vater, vergib ihnen, die einen wissen nicht, was sie sagen. Und tun, die anderen wussten sehr wohl, was sie sagten und taten. Wir müssen beiden vergeben. Tut treu euren Dienst, das versteht sich von selbst, in Gottesfurcht. Das tut, steht hier im Text, von Herzen für den Herrn. Die Arbeit mag uns vielleicht keine Freude machen, aber wenn wir sie für den Herrn tun, macht sie uns mehr Freude. Beruf kommt ja von Ruf. Gott hat dich in diese Tätigkeit hineingerufen, geführt, gestellt. Das soll wie ein Segen sein. Wird es unerträglich, such dir einen neuen Platz. Vor Jahren sagte mir ein lieber Bruder, so ein väterlicher Bruder im Herrn aus der Brüdergemeinde Karlsruhe, als ich mir Gedanken machte über den Stellenwechsel, Gott hat für seine Kinder immer einen Platz. Oh je, du hast gut reden, Lauter fromme Sprüche, dachte ich damals. Aber, hör zu, er sollte recht haben. Da stehe ich vor 11 Jahren in der Stadtmissionsbuchhandlung Pforzheim und suche mir ein Weihnachtsmusical aus für mein nächstes Kinderweihnachtsmusical. zum Einstudieren, kommt eine Frau aus unserem charismatischen Gebetskreis auf mich zu, so wie eine Rakete auf mich zugeschossen, mit Zeigefinger, und schaut wie durch mich durch und sagt, wörtlich, der Herr hat mir gesagt, du wirst eine neue Stelle bekommen. Ging zurück auf ihren Platz. Ich war platt. Und die neue Stelle war Memmingen, Frauenkirche. Halleluja. Zweimal einstimmig gewählt worden. Jesus, danke. Verachten wir das prophetische Wort nicht. Jetzt sage ich zeugnishaft für alle. Noch alle prophetischen Worte, die ich bekommen habe, trafen zu und trafen ein. Danke, Jesus. Drei Steinmetze bei der Arbeit. Sie behauen Steine für den Dombau. Kommt ein neugieriger Passant vorbei und sagt, was macht ihr da? Der Erste, siehst du doch, ich behaue Steine. Was hat der für ein Arbeitsethos? Langeweile, Stumpfsinn. Der Zweite antwortet, oh, ich verdiene das Geld für meine Familie. Und er hat schon einen besseren Zweck, nicht wahr? Kies nach Hause bringen. Der Dritte sagt, ich baue am Dom. Hoppla. Ich baue am Dom, also zur Ehre Gottes. Ich habe einen Lebenssinn in meiner Arbeit. Ich diene dem Herrn, primär. Deswegen mach mit der Steine klopfen. So viel Spaß. Wollen wir am Dom bauen oder frustriert durch unsere Firma laufen? Arbeitshaltung. Ein gesundes Arbeitsethos, liebe Geschwister, ist Teil der Heiligung. Arbeite so, dass dein Chef es klasse findet und deine Kollegen auch. Warum denn? Vers 24. Weil wir als Lohn das Erbe, nämlich den Himmel, empfangen werden. Heiligung ist also nicht ad libitum, also so ein Spezialgebiet besonderer frommer Leute. Kein Sonderfündlein. Heiligung ist ein Auftrag vom Herrn. Es heißt in der Schrift, jage nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ob wir Maurer oder Professor sind, Schreiner oder Lehrer, Straßenkehrer oder Bundeskanzler. Hier steht im Kapitel 3, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Nun zu den Herren, zahle deinen Leuten einen gerechten Lohn, am besten mehr als in der Branche üblich, und du hast Ruhe im Betrieb. Neulich hat mir ein sehr, sehr reicher Chef gesagt, oh, unsere Firma, Belegschaft, ist immer Unruhe, sie klagen immer, dass der Lohn zu niedrig sei und machen hier Stimmung und so weiter. Vielleicht kann man da was ändern. Da gibt es ein Stellschräubchen, ihr lieben Chefs, nach oben. Zahle die Überstunden aus, gib großzügig Urlaub, bring deinen Arbeitern Wertschätzung entgegen, Lob und Dank, sei großzügig, verzeih dir Fehler, schick sie auf Schulung, zahl die Kosten. Was sagt Paulus hier? Ihr Arbeitgeber, tut, was recht und billig ist. Sollten wir gläubige Arbeitgeber es ein bisschen besser machen als die weltlichen Ungläubigen? Bitte, bitte, ein kleines bisschen besser. Sonst sind wir kein Licht und kein Salz in dieser Welt. Und wenn wir 10 Millionen haben, ist es schlimm, wenn wir bloß noch 9 Millionen verdienen als Chef oder 8 oder 7? Müssen wir immer so furchtbar reich sein und unsere Angestellten so furchtbar arm? Da lässt sich was machen. Da gibt es eine Stellschraube. Der Heilige Geist hilft uns dabei, diese Stellschraube in Richtung soziale Gerechtigkeit zu bedienen. Auch Chefs, auch Vorstandsvorsitzende, Kirchenvorstände, Brüderräte, Älteste, Leiter, Chefs aller Art müssen einmal was geben? Steht hier im Text. Rechenschaft. Ganz einfach. Herren auf Erden müssen vor dem letzten Herrn der Geschichte mal Rechenschaft geben. Wie habe ich meinen Betrieb geführt? Wenn das so ist, wollen wir es dann auf Erden nicht gleich richtig machen? Warum wollen wir es erst falsch machen und dann eine Bauchlandung machen, um es hinterher zu bereuen und dann erst besser zu machen? Mach es gleich gut, mach es gleich richtig. Gott ist fürchtig, Christus, christlich, Christusgemäß. Nun, liebe Geschwister, das gelingt uns ja nicht immer. In der Ehe, in der Familie und in der Arbeitswelt. Und deswegen dürfen wir jeden Tag neu anfangen. Meine Predigt soll heute keine Moralpauke sein, sondern eine Ermutigungsbotschaft. Du darfst jeden Tag aus seiner Gnade nehmen, Gnade, aus seiner Fülle Gnade um Gnade. Und das ist wunderbar. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus uns bezahlt hat und uns rettet, uns frei macht, auch meinen Charakter, mich frei macht vom Geiz, meine Hände öffnet, dass ich geben kann. Wenn wir unsere Schwachheit erleben, dann beten wir, hilf mir, Herr. Hilf mir in Schwachheit, treu zu sein, wie es im Lied heißt. Wir kommen zur Folie 10. Haben wir schon, genau. Aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das Sprichwort sagt, fallen ist menschlich, liegen bleiben teuflisch, aber aufstehen göttlich. Und jetzt, liebe Geschwister, möchte ich mit diesem Lied schließen. Ich hatte erst vor, es als Gebet vorzulesen, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Wer kennt das Lied? Oh, ganz bestimmt. Ich ist gerade nicht der neueste Lobpreissong, aber es geht mir ganz, ganz tief ins Herz hinein. Und ich habe sogar eine Sondererlaubnis bekommen, euch am E-Piano zu begleiten. So.
Den Text nicht so scharf, deswegen hole ich ihn hier.
Vielen Dank für eure Geduld.